Hallo und herzlich willkommen bei der Sprechstunde, dem Gesundheits- und Präventionspodcast von und mit Dr. Philipp Michel. Dr. Michel ist Facharzt für Chirurgie und Experte für Ernährungs- und Sportmedizin sowie ärztlicher Leiter des Gesundheitszentrums MedPrevio in Rostock. Bei MedPrevio werden Menschen in Gesundheitsfragen aller Art behandelt, beraten und begleitet. In der Sprechstunde geht es um Ihre Gesundheit, insbesondere um Alltagsbeschwerden und Volkskrankheiten und natürlich auch darum, wie Sie diese am besten meistern oder vielleicht sogar heilen. In den Shownotes dieser Folge finden Sie Links zu Dr. Michels Sprechstunde und den Angeboten von MedPrevio. Herzlich willkommen zur inzwischen vierten Folge der Sprechstunde, dem Gesundheits- und Präventionspodcast von und mit Dr. Philipp Michel. Wir haben in den vergangenen Folgen schon über Bluthochdruck gesprochen, über die Arthrose und über Diabetes, also typische Volksleiden. Und heute soll es um die Fettleber gehen. Bei mir ist wieder Herr Dr. Philipp Michel vom Gesundheits- und Präventionszentrum MedPrevio in Rostock. Herzlich willkommen, Herr Dr. Michel.
Hallo, Herr Thiel. Ja, herzlich willkommen auch an unsere Hörer und Interessierten, Hörer und Hörerinnen.
Ja, danke. Ich habe es gerade gesagt, die Fettleber, das ist ja ein ziemlich drastischer Begriff. Wann spricht man von der Fettleber? Was ist das eigentlich?
Ja, letztendlich ist es eine erhöhte Fetteinlagerung in der Leber mit entsprechenden Auswirkungen. Darüber wollen wir ja noch sprechen, was dann sozusagen dazu führt. Im Grunde genommen ist unsere Leber unser zentrales Stoffwechselorgan. Liegt ja so etwa 1,5 bis 2 Kilogramm schwer im rechten Oberbauch. Ja, hat so eine schöne rostbraune Farbe. Diejenigen, die das noch kennen beim Schlachter, da gab es früher mal so ganze Lebern, die da lagen. So sieht die menschliche Leber auch aus. Das waren natürlich tierische Lebern, ist ja klar. Ja. Oder so soll sie aussehen. So Rost, Bordeaux-Farben. Und wenn zu viel Fett in die Leber eingelagert wird, dann wird sie eben so gelblich und sie wird größer. Und man kann sich dann eigentlich sehr gut vorstellen, dass so ein Organ dann nicht mehr ordentlich arbeiten kann. Und wir haben heute deutschlandweit über 30% aller Menschen, die eine Fettleber haben oder eine erhöhte Fetteinlagerung in der Leber. Und ich versuche unseren Patienten immer so zu vermitteln, dass das die Mutter aller Krankheiten ist, weil die Fettleber tatsächlich das Auftreten von Diabetes, von Bluthochdruck, von Fettstoffwechselstörungen, von Arthrose, von allen Erkrankungen, von allen Volkserkrankungen, die mit entzündlichen Komponenten zu tun haben, dass das mit zusammenhängt und dass man im Grunde genommen diese ganzen genannten Erkrankungen auch nicht loswerden kann, wenn man nicht dafür sorgt, dass die Leber gesund ist, beziehungsweise dass das Fett aus der Leber rausgeht.
Ja, Wahnsinn. Also ich hätte nicht gedacht, dass das tatsächlich diese Bedeutung hat. Aber die Mutter aller Krankheiten ist ja schon ein super Slogan dafür. Man muss, glaube ich, auch nochmal unterscheiden. Es gibt ja die alkoholische und die nicht alkoholische Fettleber. Ich glaube, die alkoholische kennt irgendwie jeder. Also bei Alkoholmissbrauch, wer zu viel trinkt, kommt das ganz schnell zur Fetteinlagerung, weil die Leber das halt verstoffwechseln muss und irgendwann nicht mehr schafft. Ist das der Grund? Und was ist der Unterschied zur nicht alkoholischen?
Also letztendlich ist es so, es gibt verschiedene Ursachen für die Fettleber. Der Alkohol kann es sein, ist natürlich haben wir auch Alkoholismus in Deutschland oder über die ganze Welt verteilt und das ist auch ein wesentlicher Prozentsatz, ja, der dazu führt. Das liegt aber deutlich unter 10% von den gesamten Erkrankungen. Die Hauptursachen sind andere. Letztendlich ist unsere Leber reagiert im Grunde genommen immer gleich, wenn man sie nicht gut behandelt oder wenn man ständig Gift in Form von Alkohol oder schädliche Substanzen in Form von zu viel Alkohol. Es geht ja auch nicht grundsätzlich nur um Alkohol, sondern von zu viel zuführt. Wenn man sich nicht ordentlich ernährt über viele, viele Jahre, dann lagert die Leber Schritt für Schritt immer mehr Fett ein, was anfangs nicht stört, was auch nicht wehtut. Kann man schon sagen, leider, weil dann würden die Menschen früher irgendwie gegen angehen. Aber Schritt für Schritt wird es dann immer mehr und irgendwann ist es dann die Fettleber. Dann kann man so den Fettgehalt definieren, wenn man in den roten Bereich kommt. Bei Männern sind es tatsächlich 2,1 Liter Fett. Bei Frauen ist es deutlich weniger, ab wann dann die Leberfunktion eingeschränkt ist. Und letztendlich ist es so, dass die Leber ihre Aufgaben im Stoffwechsel nicht wahrnehmen kann, wenn zu viel Fett eingelagert ist. So, Punkt. Ja. Das ist die nicht alkoholische Fatty Liver Disease, NAFLD abgekürzt. Ja,
Kurz nochmal zum Unterschied zwischen den Geschlechtern. Sie haben gerade gesagt, bei Frauen ist es deutlich weniger. Heißt das, dass Frauen weniger betroffen sind oder dass bei Frauen eine geringere Fetteinlagerung schon zu Störungen führt?
Das Letztere.
Ja,
schon okay. Weniger Fett. Also Frauen können nicht so viel Fett ab, dann ist es schon eher im Bereich. Aber grundsätzlich ist der Mechanismus immer der gleiche. Die Leberfunktion ist gestört, das zentrale Stoffwechselorgan funktioniert nicht. Ja, und dann haben sie die ganzen Folgeerkrankungen, die dann eben wunderbar mit Medikamenten behandelt werden. Und im Grunde genommen machen wir nur Kosmetik. Also wenn sie Bluthochdruck behandeln und die Fettleber ist da, dann können sie noch so viele Medikamente einnehmen. Die Fettleber geht ja nicht weg. Sie kriegen dann weder die Fettleber noch den Bluthochdruck weg. Das gleiche ist beim Diabetes der Fall. Insofern ist unser Ansatz immer zentral, die Leber wieder auf Vordermann zu bringen. Und das geht ja relativ zügig sogar. Also man kann innerhalb von 14 Tagen sehen, ob die Leber ihre Funktion wieder aufnimmt. Da sind wir dann bei dem Diätprogramm des Leberfastens, wo sie dann innerhalb dieser ersten 14 Tage sehen können, dass der Blutzucker besser wird, dass der Blutdruck wieder besser wird, dass auch das Abnehmen funktioniert. Also die Fettverbrennung ist ja auch eine Funktion, die die Leber übernimmt.
Kurze Frage nochmal zu dem Begriff Fettleber beziehungsweise zu den Fetteinlagerungen. Wenn ich das richtig verstanden habe, sind die nicht nur direkt in der Leber, sondern auch so generell um die Organe im Bauchraum. Ist das richtig?
Genau, in den Organen, also Leber und Pankreas, also Bauchspeicheldrüse sind betroffen. Und dann aber auch das große, sogenannte große Netz im Bauch. Das ist so eine Stelle, die ein Gewebe im Bauch, was eben auch Fett einlagert, das sind so die Hauptstellen. Und der Unterschied, also Fett ist nicht gleich Fett, das muss man so sagen. Deswegen nützt es auch nichts, wenn ich allgemein den Fettanteil in meinem Körper bestimme. Dann weiß ich noch nicht, wie hoch ist mein Bauchfettanteil oder Fachbegriff wäre der Viszeralfettanteil. Viszerum heißt, es sind die Eingeweide. Und dann ist auch ganz, ganz wichtig zu schauen, wie hoch ist dieser Bauch- oder Viszeralfettanteil, um dann beurteilen zu können, ob hinter den Beschwerden, Erkrankungen dann tatsächlich eine Fettleber steckt.
Ja.
Da gibt es zwei, sagen wir mal so, Goldstandards. Das eine ist das MRT. Dafür wird heute aber keiner in die Röhre geschoben, um die Fettleber zu diagnostizieren. Und das zweite ist eine sogenannte Körperkompositionsanalyse. Die ist etwas einfacher, aber nahezu genauso gut und aussagekräftig. Eine Seeker-Analyse, das ist das, was wir hier bei uns in der Praxis machen. Das ist auch wesentlich einfacher. Untersuchung dauert 20 Sekunden und wir können sehr, sehr gut sehen, also auf 100 Milliliter genau, wie tatsächlich die Bauchfettsituation ist und können dann eben einen entsprechenden Fahrplan, Maßnahmenplan empfehlen.
Ja, also man kann es ja, glaube ich, von außen teilweise auch gar nicht so richtig sehen. Ne? Wenn ich mir so diesen, mit Verlaub, klassischen Männerbierbauch angucke, wenn man den anfasst, der ist ja hart. Ne? Da denkt man ja nicht, dass da irgendwie Fett mit im Spiel ist. Aber Sie haben es ja gerade gesagt, dieses sogenannte Viszeralfett, das liegt ja innen. Und das kann man nicht so ohne weiteres von außen merken. Man ist vielleicht geneigt, es zu ahnen, wenn man die Körperfülle sieht. Aber letztendlich sagt es ja noch nichts darüber aus, wie gefährlich das tatsächlich auch sein kann. Ne? Sie haben ja gesagt, das ist die Mutter aller Krankheiten, bedingt auch ganz viele Folgeerkrankungen, Begleiterscheinungen und so weiter. Und was sind denn eigentlich so die Ursachen der Fettleber?
Ja, vielleicht einmal zu dem ersten Teil, was Sie gesagt haben. Ursachen kommen wir gleich noch zu. Bauchfett. Ich versuche es immer so zu erklären, dass es nicht das, was Sie greifen, wenn Sie sich an die Hüfte greifen, die Rolle, die Rolle Speck oder, sondern das ist das, was innen liegt. Also das können Sie wirklich nicht feststellen. Natürlich ist der Verdacht, wenn der Bauchumfang deutlich größer ist, ist der Verdacht, dass von innen was vor sich wölbt. Das ist dann die Leber. Und das sind die Bauchorgane tatsächlich. Der ist dann hoch. Aber genau richtig messen können Sie es eben auf so einer Kompositionsanalyse oder Sie können tatsächlich im Labor schon feststellen, dass die Leberenzyme erhöht sind. Das ist auch ein wichtiger Teil der Analyse. Wird leider häufig auch nicht so umfangreich gemacht, weil es nicht zum Standard-Check-up gehört, der in der Haushaltspraxis gemacht wird.
Zu den Ursachen wollten wir noch was sagen.
Ursachen der Fettleber. Also Alkohol hatten wir schon gesagt, gibt es natürlich, klar. Ständig erhöhter Alkoholgenuss führt dazu. Aber im Grunde genommen ist es eine Kombination aus verschiedenen Sachen. Von fehlendem Gesundheitsverhalten, kann man sagen, was über Jahre hinweg geht. Also eine nicht optimale Ernährung. Sehr häufig sind es tatsächlich ungünstige Kohlenhydrate und ungünstige Fette, die wir eher zunehmen. Gibt es ja auch Untersuchungen zu, was wir an Fetten zuführen, wie viel Kohlenhydrate oder kohlenhydratreiche Lebensmittel wir essen. Das führt zur Fettleberentwicklung.
Spielt Zucker da vielleicht auch eine Rolle?
Zucker selber, ja. Also ich glaube, dass Zucker jetzt in Reinform ungesund ist, das weiß ja jeder. Was es dann macht, weiß dann nicht so richtig jeder. Aber wenn Sie ständig zuckerreiche, kohlenhydratreiche Lebensmittel essen, dann führt das dazu, dass Ihre Leber mit der Zeit immer mehr Fett einlagert. Ja, das ist so. Ja. Und dann müssen Sie sich um die Folgeerkrankung dann irgendwann kümmern. Mhm. Allerdings muss man sagen, auch hier wieder die gute Nachricht, ist nahezu nie zu spät. Also Sie können also eine Fettleber relativ gut behandeln und dann auch wieder wegkriegen. Mhm. Müssen dann allerdings auch konsequent sein.
Ja, ich hatte einmal einen Vortrag von Ihnen dazu gehört. Das fand ich ganz spannend, weil Sie diesen Vergleich gebracht haben. Also wenn man zum Beispiel auf Brot kaut, also ich glaube, viele Leute wissen gar nicht, was sie essen. Also mir fiel das gerade so ein, wenn man jetzt ein Stück Brot kaut, was passiert denn da? Können Sie das nochmal erklären? Das war, glaube ich, sehr anschaulich.
Ja, da kommen wir wieder zu den sogenannten bösen Kohlenhydraten.
Ja, genau.
Also vom Grundsatz her ist es so, warum kann man sich ja die Frage stellen, warum sind denn überhaupt kohlenhydratreiche Lebensmittel eher ungünstig? Eigentlich sind das ja die sogenannten Grundnahrungsmittel, die wir dann so in den Fokus nehmen. Kartoffeln, Nudeln, Reis, Brot und so weiter und so fort. Warum ist das denn auf einmal ungesund, wo doch früher die Menschen das auch haben essen können?
Großes Fragezeichen, ja.
Großes Fragezeichen. Und im Gegensatz dazu weiß, glaube ich, jeder, dass Zucker nicht so ganz gesund ist.
Ja.
Und nicht so. Und letztendlich ist es so, dass biochemisch gesehen Kohlenhydrate lange Zuckerketten sind. Also stellen Sie sich eine Perlenkette vor. Ja, wenn Sie eine Kartoffel essen oder wenn Sie eben das Brot, Sie haben gerade Brot angesprochen, wenn Sie jetzt ein Brot, ein Stück Schwarzbrot, ein Vollkornbrot abschneiden und Sie machen nichts drauf, also keine Marmelade, nicht das, was standardmäßig draufkommt, und Sie beißen nur einmal ab und kauen das, dann wird es schon im Mund, wird angefangen, diese langen Kohlenhydratketten, diese Perlenketten zu zersetzen, und die Perlen, die dann übrig bleiben, das sind Zuckermoleküle.
Das kann man schmecken. Also ich habe das probiert, man kann das echt schmecken. Sollte jeder mal machen, der es nicht glaubt, einfach ein Stück Brot in den Mund nehmen.
25 sogar, mal kauen.
Ja, genau. Super gesundes Vollkornbrot, und es wird im Mund irgendwann süß. Das ist Wahnsinn.
Genau. Das geht da los. Das liegt an einem Enzym, die Alpha-Amylase, die wir in den Speicheldrüsen haben im Mund. Und dieser Mechanismus ist so hocheffizient und evolutionär eingeprägt bei uns im Stoffwechsel, dass Sie sicher sein können, dass egal was Sie an Kohlenhydraten essen, also nochmal Nudeln, Kartoffeln, Reis, Brot etc., das wird umgesetzt zu Zucker im Darm. Es liegt also irgendwann als Zuckermolekül vor. Und diese Zuckermoleküle werden zu 100% aufgenommen. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Das heißt also, dann muss Ihr Stoffwechsel diesen Zucker verstoffwechseln.
Das heißt, wenn ich mal kurz unterbrechen darf, auch wenn ich gar keinen Zucker esse, wenn ich Kohlenhydrate esse in Form von Brot, Reis, Kartoffeln, Nudeln, dann esse ich eigentlich Zucker?
Ja, also es kommt als Zucker an, und es kommt nicht so schnell an, als wenn Sie jetzt Traubenzucker essen. Natürlich, der geht sofort ins Blut. Das ist besonders ungünstig, aber vom Prinzip her ist es genau das Richtige. Und jetzt fragt man sich, wozu brauchen wir denn Zucker überhaupt im Körper?
Ja.
Zucker soll ja Nervennahrung sein, ist ja so ein landläufiger Begriff. Ist es nicht, kann ich gleich vorneweg sagen, sondern viel wichtiger sind andere Nährstoffe. Aber wir brauchen nämlich überhaupt nicht viel Zucker. Man kann auch eigentlich sogar sehr gut ohne Zucker überleben. Zucker ist letztendlich Sprit. Also Sprit wie der Sprit fürs Auto. Es ist Treibstoff, es ist Energie.
Ja.
Und wenn Sie jetzt nicht, so wie vor 50, 60 Jahren, an der körperlichen Tätigkeit regelmäßig nachgehen, dann brauchen Sie einfach diese Energie nicht.
Also ich glaube, das ist auch ein bisschen der Zeitgeist so. Wir haben früher angefangen vom Steinzeitmenschen, der ja wirklich noch durch Wald und Flur jagen musste und so weiter. Der hat das natürlich alles ohne Probleme verbrannt. Aber heutzutage gibt es ja auch ganz viele Menschen, die einfach nur sitzenden Tätigkeiten nachgehen, die vielleicht jetzt nicht so viel sich körperlich betätigen und so weiter. Und da ist eine klassische Nahrungsaufnahme, so wie wir sie noch kennen, eigentlich unangebracht. Kann man das so sagen?
Ja, absolut unangebracht. Oder was heißt unangebracht? Es ist einfach gesundheitsschädlich. So, muss man definitiv so sagen. Was anderes ist es, wenn Sie viel Sport treiben, dann können Sie natürlich wieder was verbrennen.
Mhm.
Auch da kann man sich streiten, ob es dann der Zucker oder die Kohlenhydrate sein müssen. Das ist aber eher so eine Fachfrage, die jetzt bei diesen klassischen Volkskrankheiten nichts zu suchen hat. Aber also, wenn man es genau nimmt, wäre die Empfehlung so bei 120 bis 150 Gramm Kohlenhydrate pro Tag aufzunehmen, wenn Sie keine besondere sportliche körperliche Leistung bringen.
Kann man das umrechnen? Wie, also was ist das in Brot, meinetwegen?
Naja, Brot, also ich würde jetzt mal sagen, was haben wir? Wir haben im Saft haben wir 10 Gramm Zucker drin pro 100 Milliliter. Wenn Sie jetzt einen Liter Saft trinken, dann haben Sie schon mal 100 Gramm Zucker drin. Wahnsinn, es gibt viele Menschen, die denken, Saft ist wahnsinnig gesund. Ich kann nicht nur von abraten. Also ja, ein frisch gepresster O-Saft von einer Orange, kein Problem. Aber wenn Sie über den Tag einen Liter Saft trinken, ist das definitiv schädlich. Ja. Sie haben nämlich nicht nur Zucker in Reinform, sondern Sie haben auch noch einen hohen Fruchtzuckeranteil. Und der ist nochmal besonders schädlich. Der ist ja auch in diesen Süßstoffen drin, ein relativ hoher Fruchtzuckeranteil, wo nachgewiesenermaßen tatsächlich ja auch eine Fettleber verursacht werden kann. Ja, fruktoseinduzierte Fettleber gibt es. Also die Kohlenhydrate sind es tatsächlich, die dazu führen können, unter anderem, dass sich eine Fettleber entwickelt. Meistens dann in Kombination mit eher schlechten Fetten. Und zu wenig Bewegung und Sport. Es ist tatsächlich so, dass wer sich zu wenig bewegt, eben auch ein Stoffwechselproblem dann bekommt. Umgekehrt kann man mit Bewegung tatsächlich auch einen Teil des Fetts aus der Leber wieder rauskriegen.
Aber nur ein Teil. Ja. Wir haben ja vorhin gesagt, oder Sie haben das gesagt, die Fettleber ist die Mutter aller Krankheiten. War das so die richtige Formulierung? Ja. Was bedeutet das für Folgeerkrankungen, Begleiterscheinungen? Sie haben ja auch gesagt, dass es zum Beispiel auch andere Krankheiten auslösen kann. Was wären das? Also ein Risikofaktor ist es, das haben wir jetzt festgestellt. Aber was kann tatsächlich daraus alles entstehen?
Ja, letztendlich muss man sich angucken, wofür die Leber eigentlich da ist. Also ich hatte anfangs ja gesagt, dass es die Leber unser zentrales Stoffwechselorgan ist. Und wenn die Leber nicht funktioniert, dann sind alle die Funktionen, die die Leber übernehmen soll im Stoffwechsel, die sind dann eingeschränkt.
Ja.
Und die Leber hat ja beispielsweise regulierende Funktionen, Blutzucker und Blutdruck regulierende Funktionen. Sie hat Speicherfunktionen für bestimmte Vitamin B12. Sie hat Speicherfunktionen für Zucker, den sie dann nachts abgibt, wenn wir nichts essen, um ein gewisses Zuckerlevel zu erhalten. Deswegen interessanterweise, wer also morgens einen erhöhten Nüchternzucker hat, und das ist, der muss doch nicht einen Diabetes haben, der muss also noch nicht besonders erhöht sein über 7 Millimol, sondern kann drunter liegen im Graubereich. Aber dann ist definitiv irgendwas mit der Leber nicht in Ordnung, wenn der Zucker zu hoch ist. Ist ein Tipp, sollte jeder mal machen, sich den Zucker vom Hausarzt bestimmen zu lassen, wenn der nicht unter dem Richtwert ist, den das Labor vorgibt, das sind hier in Rostock ja 5,6 Millimol pro Liter, dann gibt es ein Problem mit der Leber. Das ist also eine relativ einfache Möglichkeit, das zu testen. Das heißt also Zuckerspeicherung und Zuckerabgabe macht die Leber. Die Leber reguliert unter anderem auch Entzündungen bei uns im Körper, spielt also eine Rolle bei der Abwehr von Entzündungen, produziert bestimmte Substanzen, Entzündungsmediatoren nennen wir die, die sie ins Blut abgibt und die dann die Entzündungsregulation im Körper beeinflussen. Umgekehrt baut sie diese auch ab, ja, produziert sie zu viel und kann sie nicht abbauen, dann steigen unsere Entzündungswerte, was ein ganz, ganz wesentlicher Faktor für die Entwicklung von vielen Erkrankungen ist, wie zum Beispiel Arthrose, wie Diabetes und so weiter. Da ist ja ganz klar nachgewiesen, dass wir in diesen, bei eigentlich nahezu allen chronischen Erkrankungen, haben wir eine erhöhte Entzündungstätigkeit bei uns im Körper. Und alle fragen sich immer, woher kommt das? Und ich kann nur sagen, Hauptgrund Fettleber. Nicht funktionierende Regulationen im Hauptstoffwechselorgan. So, gucken Sie also, wenn Sie diese Erkrankung haben, für die wir nachher noch ansprechen, dann gucken Sie auf jeden Fall als erstes mal nach, ob Sie eine Fettleber haben. Müssen Sie nicht ins MRT, Sie können auch, natürlich können Sie gerne zu uns kommen und diese Kompositionsanalyse machen, aber ein Ultraschall beim Hausarzt oder beim Internisten ist auch eine gute Möglichkeit. Wir sind ja noch bei den Leberfunktionen, hormonelle Regulation, also der Abbau von Hormonen ist ein ganz, ganz wesentlicher Faktor im hormonellen Regelkreis. Hormone werden produziert und müssen dann auch rechtzeitig abgebaut werden. Und wenn die Leber das nicht kann, naja, dann ist die hormonelle Regulation gestört. Also es ist auch wichtig dafür. So, und vielleicht noch ein Hinweis, das finde ich immer so ganz plakativ. Die Leber, man sieht schon alleine daran, dass die Leber eine Wahnsinnsstoffwechseltätigkeit hat. Das sieht man an ihrer Grundtemperatur. Ich denke, jeder weiß, wir haben 37 Grad Körpertemperatur. Ja. Das ist so unsere Körperkerntemperatur. In der Leber herrschen immer 40 Grad. Also da sind 3 Grad mehr. Da passiert richtig was.
Das habe ich auch nicht gewusst.
Ja, das ist so ein Fact, der irgendwie der so plakativ ist. Da kann man sich vorstellen, da muss irgendwie mehr passieren. Und wenn da jetzt sich vorstellen, dass dieses Organ häufiger bis auf das Doppelte, das Dreifache, Vierfache aufgebläht ist durch Fetteinlagerung. Dann kann man sich vorstellen, dass diese Leberzellen im Grunde genommen ächzen unter diesem Leberfett und ihre Aufgaben nicht erledigen können. Und alles das, was ich geschildert habe, funktioniert dann nicht mehr. Und dann geht eben der Zucker hoch.
Ja.
Und dann geht der Blutdruck hoch. Und dann gehen die Blutfette hoch, das Cholesterin, Triglyceride. Dann geht die Harnsäure hoch, Gichtentwicklung, Arthrose. Mhm. Entzündungswerte gehen hoch und wir gehen jetzt mal einen aktuellen Hinweis, wenn die Entzündungstätigkeit hoch ist, dann heißt das auch, mein Immunsystem wird schlechter. Also ich habe eine schlechtere
Abwehrlage, ne?
Auch beispielsweise mich gegen Covid, also im Rahmen der Pandemie kriege ich schneller Infekt, also bin empfänglicher oder kriege schwerere Erkrankungen. Ja, das ist der Grund, weswegen ja Diabetiker, übergewichtige Patienten mit Fettleber etc., weswegen die eben ja ein höheres Risiko haben.
Okay, bevor wir zur Behandlung kommen, nochmal eine Frage. Wie merke ich das eigentlich? Also Sie haben jetzt gerade davon gesprochen, dass die Leber ja teilweise auf das Mehrfache ihres Volumens anwachsen kann durch Fetteinlagerung. Tut das weh? Also ich habe mal gehört, die Leber verursacht keine Schmerzen. Wie merke ich das?
Ja, das ist richtig. Die Leber, also nur in den seltensten Fällen kriegen sie Beschwerden in dem Sinne, dass es was wehtut oder dass sie akute Probleme kriegen. Letztendlich ist das ein langsam fortschreitender Prozess. Ich versuche mal zu erklären, das ist so wie Sand im Getriebe zu haben. Ja, das langsam rieselt der Sand ins Getriebe des Stoffwechsels und irgendwie wird man immer so ein bisschen träger, schlapper, schläft nicht mehr so gut. Ja, aber weh tut's nicht.
Okay.
So, und es gibt einen ganz schönen Spruch aus der Kur- und Heilmedizin. Der Schmerz der Leber ist die Müdigkeit. Das trifft es ganz gut. Also die Leber schmerzt nicht, wenn sie kaputt ist, sondern wir haben Sand im Getriebe des Stoffwechsels. Das macht uns müde, weniger leistungsfähig, weniger auch regenerationsfähig. Das ist auch wichtig. Schlechteres Schlafen etc. Das sind also wirklich Störungen massiv am Ende des Wohlbefindens. Ja, und was wir dann machen, wenn wir jetzt den Blutdruck behandeln mit Tabletten oder den Diabetes behandeln mit Tabletten oder die Arthrose mit Schmerztabletten, also wir machen einfach Kosmetik. Ja. Weil wir behandeln ja nicht die Ursachen dann, indem wir die Fettleber wieder entfetten, sage ich mal so, sondern wir bringen den Blutdruck runter, aber die Ursache ist weiter da.
Also symptomatische Behandlung, aber
ja.
Packt nicht wirklich an der Wurzel an.
Ja.
Ja, das ist so. Zur Behandlung wollte ich nochmal fragen, Sie hatten es ja in den vergangenen Folgen auch schon immer ein bisschen mit ins Spiel gebracht. Sie sind ja speziell auf solche Alltagsleiden, auf solche Volkskrankheiten spezialisiert in Ihrer Praxis und haben ja spezielle Programme auch dafür angefangen, von der Diagnose bis hin zur, ich sage jetzt mal, medikamentenfreien Behandlung. Können Sie das nochmal kurz beschreiben, wie so ein Ablauf wäre, damit die Hörerinnen und Hörer sich darunter was vorstellen können?
Ja, man kann schon so sagen, dass wir darauf spezialisiert sind, auf die Behandlung der Fettleber. Letztendlich, erster Schritt bei uns ist immer, und das würde ich jedem raten, einmal nachzuschauen, steht eine Fettleber. Wenn ich also die genannten Erkrankungen, Diabetes, Bluthochdruck, Fettstoffwechselstörung, Arthrose etc., wenn ich das habe in irgendeiner Form und Medikamente einnehme oder wenn es bei mir festgestellt ist, dann wäre meine Empfehlung, gucken Sie genauer nach, ob Sie eine Fettleber haben oder ein erhöhtes Leberfett. Weil die Chance, wenn Sie das haben, die Chance, das zu behandeln und damit auch den Bluthochdruck, Diabetes etc. loszuwerden, die ist groß. So, also erster Schritt wäre eine adäquate Diagnostik. Wir nennen das hier bei uns Stoffwechselanalyse. Dann muss man sich überlegen, was mache ich dann? Also wenn ich jetzt die Fettleber habe, dann gibt es ein Programm aktuell, was ganz speziell dafür entwickelt worden ist. Das kommt ja auch nicht von mir. Das ist von einem sehr bekannten Ernährungswissenschaftler und einem Ernährungsmediziner entwickelt worden, von den Doktoren Worm und Walle. Gibt es seit etwa 10 Jahren. Das ist das Leberfasten. Das machen wir seit knapp 8 Jahren hier. Also wir sind auch Leberfastenzentrum tatsächlich zertifiziert. Und das ist ein Programm, das geht 14 Tage. Das ist ein Diätprogramm, was Sie wunderbar alltagsbegleitend durchführen können. Also die meisten kommen damit recht gut klar.
Was ist da Bestandteil? Aber was macht man da beim Leberfasten?
Letztendlich ist es eine Kombination aus einem sogenannten Mahlzeitenersatz, also aus Diätmahlzeiten, die sehr nährstoffreich sind, also wo man quasi die Nährstoffe, die der Körper und auch die Leber besonders braucht, um zu regenerieren, die bekommen sie dreimal am Tag in Flüssigform. Plus, sie essen sehr viel Gemüse. Wir sprechen zwar von Diät, aber die meisten, die das durchführen, die haben keinen Hunger, die haben, also im Alltag sind die funktionsfähig, leistungsfähig und merken eher nach 2, 3, vielleicht 4 Tagen, dass sie fitter werden, dass sie geistig reger werden, dass sie sich besser konzentrieren können, dass sie besser schlafen, dass der Blutdruck runtergeht und so weiter. Also es ist sehr gut verträglich, aber es ist eine strenge Diät. So.
Aber sie geht ja nur 14 Tage, haben Sie gesagt. Genau. Was passiert denn danach?
Das im ersten Mal vielleicht das Schöne ist, wir können es ja niemandem versprechen, dass wir seine Erkrankung auch erfolgreich behandeln damit. Aber das Schöne ist, Sie sehen es in den 14 Tagen, ob es in die richtige Richtung geht. Ja. Insofern kann ich nur jedem mit einer Fettleber empfehlen, das auszuprobieren. Und nach den 14 Tagen ist es natürlich so, dass man langfristig dann auf eine Ernährung oder auf ein auch Bewegungsverhalten sich umstellen sollte, was dazu führt, dass man die Erfolge auch sichert. Das ist ja beim Abnehmen ist es der Jojo-Effekt, den man nicht haben will. Beim Blutdruck wollen sie es ja auch nicht haben. Sie wollen ja nicht 14 Tage oder 3 oder 4 Wochen was machen, was ihnen gut tut und dann dreht sich alles wieder um und sie nehmen die Medikamente. Das macht ja keinen Sinn. Sondern dann wäre ernährungstechnisch unsere Empfehlung, es gibt eigentlich immer so verschiedene Wege, je nachdem, wer dann zu uns kommt oder was, welche Probleme bestehen. Also wenn, ich sag mal, kein Übergewicht besteht, dann würde ich sagen, dann geht's sofort rein in die Ernährungsumstellung. Da sind wir wieder bei der Logi-Methode.
Erklären Sie es nochmal kurz, was das bedeutet.
Ah ja, Logi ist ein Programm, was entwickelt worden ist von der Harvard University ursprünglich, also von der eigentlich bekanntesten ernährungswissenschaftlichen Fakultät der Welt. Dort hat man ein Programm aufgesetzt, was so funktioniert, dass es eben Stoffwechselerkrankungen, den klassischen Stoffwechselerkrankungen idealerweise vorbeugt, beziehungsweise was den Patienten empfohlen wird, damit es nicht wieder auf die mit Diabetes, mit Bluthochdruck kommen, damit sie optimal eine Gesundheitswirkung haben. Das ist die Logi-Methode, englische Abkürzung L-O-G-I, Logi für Low Glycemic and Insulinemic Diet, heißt übersetzt so zu essen, dass man einen niedrigen Blutzucker und einen niedrigen Insulinspiegel hat. So, das sind wieder die Kohlenhydrate. Ne? Am Anfang hatten wir ja gesagt, Kohlenhydrate führen zur Entwicklung der Fettleber, weil wenn ich weniger Kohlenhydrate esse, dann kriege ich auch weniger Fettleber, ist ganz klar. Ja, und darauf zielt die Methode ab. Aber sie gibt eben auch klare Richtlinien vor, wie bekomme ich denn die richtigen Nährstoffe, die ich auch brauche. Ich kann ja nicht nur sagen, das darf ich nicht essen, sondern ich muss ja auch sagen.
Wollte ich gerade sagen, heißt das, dass man in Zukunft dann auf Kohlenhydrate komplett verzichten muss? Ich glaube, das ist schwer, ne?
Ja, das ist schwer und es ist auch gar nicht so, man kann das machen. Das würde ich aber eigentlich als zu extrem betrachten. Also es ist in sehr vielen Lebensmitteln sind Kohlenhydrate drin und es macht eigentlich ernährungsmedizinisch wenig Sinn, extreme Diäten zu empfehlen nach dem Motto, essen Sie jetzt keine Kohlenhydrate mehr, weil dann müssen Sie so viel weglassen und das ist für viele Menschen ein solcher Verlust an Lebensqualität, dass sie sich zu stark in der Ecke gedrängt fühlen und dann halten sie es eh nicht durch. Also Logi ist eine moderate Kohlenhydratreduktion auf 120 bis 150 Gramm pro Tag. Da können Sie Brot essen, Sie können Nudeln essen, Sie können Reis essen, Sie können Kartoffeln essen, Sie können auch mal ein Stück Kuchen essen, aber es ist eben nicht ständig der Fall. So, man pendelt sich dann da ein und ich habe kaum jemanden gesehen, der damit sich eigentlich nicht auch wohl und zufrieden fühlen kann. Also nochmal vielleicht zurück, wie gehen wir vor? Besteht eine Fettleber? Erster Schritt Analyse, zweiter Schritt wäre dann das Leberfasten, dritter Schritt wäre dann die mittel- bis langfristige Umstellung auf die Logi-Methode, möglicherweise in Kombination mit einem Gewichtsreduktionsprogramm. Wenn jetzt also mehr als 10 Kilo Übergewicht besteht, würde ich immer empfehlen, oder wenn eine Adipositas besteht, also Body Mass Index über 30, würde ich immer empfehlen, auch gezielt Gewicht zu verlieren, weil es einfach wichtig ist für die Gesundheit und auch für die dauerhafte Befreiung von der Fettleber, dass man insgesamt das Körpergewicht runterbekommt. Und das machen wir hier auch, Reduktionsprogramme. Ja, wir haben ja unser Stoffwechselprogramm, das geht 12 Wochen. Als Frau nimmt man da 6 bis 8 Kilo ab im Schnitt. Das haben wir mal gemessen. Das ist eigentlich ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Und als Mann innerhalb von 12 Wochen 8 bis 10 Kilo kann man abnehmen, wenn man gezielt eine Reduktion macht. Das sind sehr, sehr gute Erfahrungswerte. Und da merken die meisten auch, dass es ihnen deutlich besser geht damit.
Das hört sich auf jeden Fall gut an. Ich würde gerne nochmal auf den Punkt der Ernährung innerhalb dieser Logi-Diät zurückkommen. Sie haben ja gesagt, das ist eigentlich gar nicht so schlimm. Wie sieht es denn zum Beispiel so mit Fleisch, Fisch, Eiern und so weiter aus? Darf man das auch essen oder muss man darauf verzichten?
Nee, sehr, sehr gute Frage, weil viele Menschen, gerade hier in Mecklenburg, natürlich auch so ein bisschen auf die tierischen Lebensmittel fixiert sind. Aber ganz klar, wenn sie auf die Qualität achten, also Eier, Fleisch, Fisch etc., dann sind das Lebensmittel, die Sie gerne essen können. Ja, sind sehr hochwertige Lebensmittel. Allerdings muss man tatsächlich dieses Thema Qualität in den Vordergrund stellen, denn ich sage mal, ja, am besten ist, wenn Sie wissen, wo das Huhn mal rumgelaufen ist, ja, beziehungsweise wo es gackern konnte, mhm, oder wo die Kuh her ist, die sie da essen, die auf dem Teller ist. Aber man muss es natürlich nicht. Man kann Logi auch quasi frei von tierischen Lebensmitteln machen. Es geht auch. Aber trotzdem muss man sagen, Eier, Milchprodukte, auch Fleisch, das sind sehr, sehr hochwertige Lebensmittel, die einfach gut für uns sind, für unseren Stoffwechsel. Das ist ja auch evolutionär einfach bedingt. Wir sind nun mal Allesfresser. So.
Ja.
Und das haben wir seit Jahrmillionen gemacht. Und wenn man jetzt komplett auf pflanzenreiche Nahrung oder nur auf Pflanzennahrung umstellt, dann kann man das machen. Man muss aber schon auch genauer darauf achten, dass man die Nährstoffe bekommt, die wir brauchen für unseren Stoffwechsel.
Ja, also da kommen wir wieder auf das zurück, was Sie am Anfang gesagt haben. Es muss einfach sein und es muss schmecken.
Ja.
Ne, das ist ganz wichtig. Ich glaube, Sie bieten auch Kochkurse an, ne? Also so als Alltagsbegleitung, damit man wirklich ganz praktikabel üben kann, was darf ich jetzt essen, wie kann ich mir das zubereiten und vielleicht dabei auch die Erfahrung macht, dass das ja durchaus ganz lecker sein kann und eine völlig neue Erfahrung, also eine qualitative Verbesserung vielleicht sogar.
Ja, also genau, wir machen Kochkurse auch bei uns, also das Stoffwechselprogramm, was wir besprochen hatten, das ist mehr so die Theorie, um die es geht, beziehungsweise da muss man dann in der Praxis das Diätprogramm umsetzen. Wir haben einen eigenen Kochkurs, wo ich immer versuche zu sagen, wir dürfen nicht sagen, dass es gesund ist. Ja, es muss schmecken und dann kann es zufällig auch gesund sein. Mhm. So muss es eigentlich rüberkommen und ja, ich glaube, das schafft unser Team eigentlich ganz gut und da kann man wirklich super Tipps mitnehmen, wie man im Alltag Kohlenhydrate einsparen kann, an welcher Stelle sie auftauchen. Ja, also versteckte Kohlenhydrate, wo sie drinstecken, in welchen Süßchen und so weiter und so fort. Und kann ich nur empfehlen, damit zu machen, ist nicht nur informativ, sondern macht unheimlich viel Spaß, der Kochkurs. Und ist ein Erlebnis und wird tatsächlich auch von der Krankenkasse noch bezahlt. Wunderbar, also.
Das ist eine wichtige Information, weil ich glaube, das hätten sich einige auch gefragt, ob das privat zu bezahlende Leistungen wären. Aber wenn die Krankenkasse bezahlt, ist es ja gut. Ja, ja, wir sind auch schon fast am Ende der heutigen Podcast-Folge, diesmal mit dem Thema Fettleber angekommen. Wir haben viele wichtige Dinge erfahren, zum Beispiel über das Leberfasten, das Programm, was Meat Preview anbietet. Zum Abbau von Fett haben festgestellt, dass die Leber als wichtigstes Stoffwechselorgan des Körpers für die Senkung der Blutzucker- und Insulinspiegelwerte zuständig ist, dass dieses Leberfasten eben auch sehr gut ist, um den Blutzucker zu kontrollieren, dass die Blutfette sich senken und damit auch der Blutdruck und dass damit auch das kardiovaskuläre Risiko, also das Risiko für Herzkrankheiten, drastisch reduziert werden kann. Und wie immer ist es so, dass man alles in Eigeninitiative machen kann mit gesunder Ernährung, mit Bewegung, mit Sport, die drei essentiellen Bestandteile, die wir im Prinzip jetzt in jeder Podcast-Folge irgendwo mit angeschnitten haben. Das sind aber gute Nachrichten und ich glaube, wenn die Verantwortlichen der Pharmaindustrie das hören würden, wären sie gar nicht so amüsiert darüber.
Das stimmt, ja, das stimmt.
Ja, Herr Dr. Michel, erstmal vielen Dank für die Zusammenfassung. Es war wieder sehr spannend. Klassiker zum Schluss, 2 Sätze, die Sie unseren Hörerinnen und Hörern gern mitgeben möchten zum Thema Fettleber bzw. Vermeidung. Legen Sie einfach mal los.
Also ich würde sagen, ja, wenn Sie betroffen sind von einer dieser von uns schon mehrfach genannten Volkskrankheiten, sehr häufigen Erkrankungen, gucken Sie bitte nach, ist der Fettgehalt in der Leber erhöht?
Ja. So,
wenn er das ist, dann machen Sie gezielt etwas, um diesen Fettgehalt runterzubringen, denn das kann Ihnen wirklich viel Leid, viele Medikamente ersparen und viele gesunde und ja, vitale Lebensjahre mehr bringen.
Sehr schön, vielen Dank. Noch ein Hinweis auf die kommenden Folgen. Wir werden uns noch mit Rücken- und Bandscheibenerkrankungen beschäftigen und es soll auch noch mal ganz allgemein um das Thema gesundes Abnehmen gehen. Was wir hier schon angeschnitten haben, das werden wir dann in einer der folgenden Podcast-Folgen noch behandeln. Ja, vielen herzlichen Dank und ich freue mich auf die nächste Folge.
Auf Wiedersehen.
Das war die Sprechstunde, der Gesundheits- und Präventionspodcast von und mit Dr. Philipp Michel. Für weitere Folgen zu Gesundheitsthemen besuchen Sie gern unsere Website www.medpreview.de oder folgen Sie uns auf Facebook oder Instagram. Die Links dazu finden Sie in den Shownotes. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie gern unseren Podcast Die Sprechstunde. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und bleiben Sie gesund!